Das ist richtig, was Sie sagen. Es gibt ein Klischeebild von Theo Lingen und genau das hat uns interessiert, einmal unter die Lupe zu nehmen. Denn auch uns war nicht in aller Differenziertheit von vornherein klar, was dieser Schauspieler auf der Bühne, beim Radio, als Schmalfilmer, im Kino und natürlich auch als Mensch, auch als politischer Mensch, alles verkörpert hat. Und als wir das allmählich begriffen haben, dass dort mehr existiert als der spindeldürre Klamaukmacher vom Dienst, ist uns klar geworden, er verdient es, differenzierter betrachtet zu werden. Und das ist natürlich dann eine filmhistorische und theaterhistorische Arbeit vor allen Dingen.
Sie beide sind Filmhistoriker, das hatte ich vergessen am Anfang noch mal ganz deutlich zu sagen. Aber ich finde auch, Sie sind jetzt schon an einem Punkt, da wissen Sie schon so viel über den Mann und sagen, der hat es verdient. Da wussten Sie schon, er hat es verdient. Aber erst mal zu sagen, wie kommt man darauf, dass der es gerade verdient hat? Gibt es da so eine Initialzündung oder irgendwas, dieser Lingen soll es sein?
Ja, das, genau das ist es. Lingen hat in der Tat selbst sehr viel dafür getan, dass wir alle so wenig über ihn wissen oder nur ein besonderes und sehr schmales Bild von ihm über ihn verfügen. Und dieses, man kann es fast das Schweigen Lingens selbst nennen, das haben wir versucht breiter auszumalen als Bild, als Biografie. Und das war genau der Punkt, der uns interessiert hat. Wird es uns gelingen, Theo Lingens Schweigen zu durchbrechen?
Was war denn ganz konkret Ihre erste Begegnung mal, ich nehme an, im Film wird es ja gewesen sein, mit Theo Lingen? Herr Jakobsen, können Sie sich noch erinnern?
Ja, meine erste Begegnung mit Theo Lingen liegt sicherlich vor meiner Tätigkeit im Filmmuseum. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen, als ich Knirps war. Da wurden Filme ausgestrahlt aus den 30er und 40er Jahren, diese berühmten Unterhaltungsfilme. Und da tauchte er mit Hans Moser auf. Nun wusste ich natürlich, 13-, 14-jährig, der ich vielleicht zu der Zeit gewesen bin, nicht, dass das Theo Lingen ist und der andere kleinere Hans Moser. Aber das ist meine erste Begegnung. Das sind komische Szenen gewesen. Die haben mich damals sicherlich amüsiert. Die haben sich nicht wirklich festgesetzt. Aber jetzt findet für uns beide eine völlig neue Begegnung mit diesem Schauspieler statt, den wir natürlich auch aus den sogenannten Paukerfilmen der 60er Jahre noch kennen, wo er die Knallcharge gewesen ist, die Sie eben beschrieben haben. Aber dass da so sehr viel mehr an schauspielerischem Vermögen, um dabei zu bleiben, gewesen ist, nämlich ein Charakterkomiker, jemand, der von der Pike auf im Theater gelernt hat, die Provinzbühnen durchlaufen hat, am Theater am Schiffbauer Damm unter Ernst Josef Aufricht gespielt hat, in Brecht-Inszenierungen, von Brecht inszeniert, gespielt hat. Das alles ist so nicht mehr bekannt. Das war für uns ungemein spannend, weil aus der Theaterfigur entwickelt Lingen dann in einem zweiten Schritt die Filmfigur, die uns sehr viel näher ist.
Wir sollten ganz kurz zur Biografie natürlich an die Anfänge gehen. Er ist Jahrgang 1903, er ist ein Hannoveraner, er ist ein katholischer Preuße, was ja auch schon nicht, es ist ungewöhnlich im Grunde genommen. Geboren ist er ja als Franz Theodor Schmitz, hat sich dann später zu Theo Lingen umbenannt, kommt aus einer relativ normalen, kleinbürgerlichen Familie oder wie würden Sie es bezeichnen?
Jedenfalls nicht in einer großbürgerlichen Familie aufgewachsen. Die Familie hat immer unter finanziellen Schwierigkeiten, so viel ist zu rekonstruieren, gelitten. Der Vater war im Justizgeschäft, um es mal neutral zu formulieren. Lingen selbst hat um den Vater herum selbst später eine Art Legende gewoben und ihn zu einem Rechtsanwalt wohlbestallt gemacht, zu einem Justizrat. Das ist alles über die Dokumente, die erhalten geblieben sind, zur Familie so nicht zu belegen, sondern man hat in bescheidenen Verhältnissen in Hannover gelebt. Man musste mit dem Pfennig wohl rechnen. Und das hat Lingen, glaube ich, auch geprägt. Dieser Schritt zur Schauspielerei, der kommt eigentlich aus einer Notsituation heraus, weil Schauspieler in den Jahren der Inflation wurden in Naturalien bezahlt. Und das war der Familie sehr viel willkommener als ein Lohn in Geld, der sozusagen in der Stunde der Auszahlung schon nicht mehr das wert war, was er nominell bedeutete.
Also deswegen auch kein Widerstand gegen diese Berufswahl, weil man würde bei dem von Ihnen beschriebenen Milieu erstmal annehmen, oh, da haben die Eltern gesagt, komm mir nicht damit, nicht auf die Bühne, nicht Theater. Das war ja eigentlich noch die Zeit, wo es viel stärker war, dass die Komödianten kommen und man die Wäsche reinnehmen sollte.
Es war wohl vor allen Dingen die Mutter, die diesen Wunsch des Sohnes auch zugelassen hat und bestärkt hat, in der Tat. Mhm. Der Vater, so ist es überliefert, war eher der Gegenpol.
Hat er dann hat in Hannover angefangen und hat ganz viele Bühnen sozusagen, man würde vielleicht sagen, getingelt. Aber man muss, glaube ich, in dem Zusammenhang noch sagen, dass Deutschland ja durch die kleinen Staaterei und so weiter eine ganz, ganz reiche Bühnentradition hatte. Und dass ja Bühnen waren, also ich nenne jetzt beispielsweise Halberstadt, die ja Avantgarde-Bühnen waren. Also es war nicht einfach nur mal ein Rumsuchen, sondern man konnte da schon als Schauspieler sich stabilisieren, seinen Weg finden. Ist das die Beschreibung, trifft die vielleicht auch auf Lingen zu?
Ich denke auch, das Wort tingeln wäre falsch. Also es gibt eine starke, ausgeprägte regionale Theaterkultur in Deutschland. Das Theater in Halberstadt galt in den 20er Jahren als eine Bühne, die vor allen Dingen für Anfänger Grundlagen legte. Man riskierte auch etwas am Halberstadter Theater. Man spielte Expressionismus gegen die Widerstände eigentlich des bürgerlichen Halberstädter Publikums, die etwas ganz anderes erwarteten. Und Lingen hat sozusagen verschiedene Stile kennengelernt. Er ist dann nach Bad Oeynhausen gegangen, ganz wesentlich auch eine Avantgarde-Bühne in den 20er Jahren, das Stadttheater in Münster, wo sich eine Gruppe von jungen Regisseuren, Bühnenbildnern, unter ihnen zum Beispiel der in Frankfurt ja auch sehr bekannte Hein Heckroth, befand. Also das ist eine Gruppe von regionalen Avantgarde-Bühnen gab, ist heute gar nicht mehr so klar. Dieses Tingeln wird dem, was an Handwerk und auch an Intellekt gefordert war an den Bühnen, so nicht gerecht.
Und Handwerk und Intellekt, das war ja etwas, was diesen Theo Lingen in einem hohen Maße ausgezeichnet hat. Aber trotzdem finde ich erstaunlich, der Theo Lingen hat keine Ausbildung gehabt, ne, als Schauspieler. Er hat wirklich an der Bühne angefangen und da alles gelernt. Also
er hat für ganz kurze Zeit, das mögen einige Monate nur gewesen sein, bei einem berühmten Schauspieler Unterricht genommen, Friedrich Holthaus, hat aber für sich erkannt, dass ihn das nicht weiterbringt und hat sich das Schauspielen und seinen Rollentypus selbst erarbeitet über diese Jahre in Halberstadt bis zum großen Sprung 1929-30 nach Berlin ans Theater am Schiffbauer Damm.
Vielleicht sollte man hier aber auch noch einflechten, dass in den gesamten 20er Jahren Theo Lingen eben nicht nur am Theater gearbeitet hat, sondern er war schon ein Mann, wie wir auch geschrieben haben, ein Mann der Medien. Er war hochinteressiert an technischen Dingen. Er hat sehr viel Radio schon gemacht. Er hat für den Rundfunk geschrieben und gesprochen, bis hin zum Kabarett und zu eigenen kleinen Szenen. Er hat aber auch auf einem abseitigen Gebiet, dem damals noch nicht sehr entwickelten Amateurfilm, schon sehr viel Initiative entwickelt und hat in erster Linie kleine Szenen geschrieben, diese Szenen mit sich selbst als Schauspieler und seinen Kindern und seiner Ehefrau und den Hausangestellten inszeniert, und er hat dadurch über 6 Jahrzehnte fast sein gesamtes Familienleben dokumentiert. All diese Amateurfilme lagen uns als ziemlich wichtige und bisher unbekannte Quelle vor.
Wo lagen die Ihnen denn vor? Wo lagen also private Filme aus der Familie? An die kommt man ja selbst über eine Kinemathek oder eine Akademie, die solche Dinge sammeln, nicht unbedingt dran. Also ich habe einmal eine seiner Töchter gehört, die gesagt, oh, manchmal hatten wir die Nase voll, der hat uns ja pausenlos gefilmt, andauernd standen wir vor irgendeiner Kamera. Wo haben Sie diese Dokumente hergehabt?
Da Theo Lingen diese Filme alle selber archiviert hat, sind sie nach seinem Tod von der Familie, von seiner Tochter Ursula Lingen, einerseits der Akademie der Künste in Berlin übergeben worden, wo ein großer Teilnachlass von ihm liegt, und zu einem weiteren, nicht unbeträchtlicher Zahl liegen diese Filme im Filmarchiv Austria in Wien. Mhm.
Auf einen ganz wichtigen Punkt möchte ich aber trotzdem nochmal vom Anfang, wir können natürlich nicht alle Stufen der Biografie durchsprechen, zurückkommen. Ein junger Mann, der ans Theater geht, dann später zum Film und viele dieser Dinge dann noch macht, die Sie auch schon angedeutet haben, er schreibt, er macht Kabarett, er macht Radio, er macht dann später Fernsehen. Aber dieser junge Mann geht zum Theater. Ein junger Mann will in der Regel den Ferdinand spielen in Kavalle und Liebe. Er will nicht der komische Kerl sein, sozusagen am Rande. Ist das Lingen wieder besseren Wunsches geworden oder hat er wirklich seine Karriere so angelegt, weil er die Wirkung seiner Physiognomie, seiner Stimme vielleicht sehr genau kannte, sehr genau beobachtet hat?
Das ist eine spannende Frage. Den Ferdinand hat er in der Tat gespielt und zwar schon ganz am Anfang seiner Karriere am Residenztheater in Hannover, also im ersten oder zweiten Jahr seiner Bühnenlaufbahn. Das muss ein ziemliches Desaster gewesen sein, wenn man sich die Rezensionen anschaut. Die Entdeckung des komischen Talents, die findet bei ihm selbst in Halberstadt statt. Plötzlich nehmen ihn nämlich seine Kollegen als komisch wahr. Und es gibt im Nachlass Lingen ein etwa 6-seitiges, kleines, fragmentarisches Tagebuch von ihm, in dem er ganz penibel notiert, wann welche Probe zu welchem Stück beginnt, welche Stücke überhaupt angesetzt sind. Er notiert auch, wann er ins Kino geht, kein gutes Verhältnis zu der Zeit noch, Schuh gedrückt notiert er, nichts weiter, nichts über den Film. Und dann gibt es eine schwer in flüchtiger Handschrift notierte Passage, die uns genau das mitteilt, dass Leute ihn komisch wahrnehmen. Und er schreibt ein paar Reflexionen dazu und notiert, das kann es eigentlich nicht sein. Sozusagen, wenn ich komisch wirke, dann bin ich noch nicht sozusagen in einer komischen Rolle. Das ist ein Schritt, den ich zu leisten habe, handwerklich, intellektuell, als Schauspieler. Und das ist der erste Hinweis, wo man merkt, dass Lingen durch eine äußerliche Wahrnehmung seiner Person angeregt, einen Rollentypus für sich verfertigt. Und wenn man dann die Rezensionen, die Theaterrezensionen über die Jahre und später auch über die ersten Filme verfolgt, dann kann man sehen, wie er in Nuancen diesen Typus immer weiter ausarbeitet und verfeinert, was er wegnimmt, was er streicht, welche Momente von Körperartistik er belässt, weil sie Wirkung erzeugen, wie er sie zurückzunehmen hat, weil sie sozusagen auf eine falsche Fährte der Figur finden, wie er das Näseln, das ihm auch eigentlich eigen war, auch bewusst einsetzt, um eine Figur zu kennzeichnen, zu charakterisieren. Das alles kann man in der Lektüre dieser Theaterrezensionen und frühen Filmrezensionen verfolgen. Und damit sieht man eben auch, wie ein Schauspieler zu der Rolle kommt, in der dem großen Publikum bis heute letztendlich in Erinnerung geblieben ist.
Aber sein ganz großer erster Erfolg, der dann auch in Berlin ja prägnant war, war der Mäcki-Messer. Man fragt sich immer im Nachhinein, da hat der Mann diesen Erfolg, der hat das in Frankfurt erst gespielt, er hat das an anderen Stellen gespielt, also in Frankfurt am Main gespielt. Er hat es dann später in Berlin gespielt, wo es ja die Uraufführung gab. Das war ja ein Erfolg sondergleichen. Warum ist er sozusagen nicht auf dieser Schiene geblieben? Kann man das sagen? Ich meine, er hätte ja doch diese Schiene weiter ausbauen können.
Ja, ich würde das so nicht formulieren wollen. Er ist auf dieser Schiene geblieben. Aber hat daneben eine populäre Figur entwickelt, die natürlich auch sehr viel mehr Einkommen versprach. Aber das Herkommen vom Theater und das Bewusstsein, ein Charakterdarsteller zu sein, das hat er eigentlich nicht verloren. Das hat er in den 20er Jahren, auch in den 30er Jahren unter Gründgens am Staatstheater in Berlin sehr wohl noch auf der Bühne gegeben. Dann später, nach dem Krieg, haben auch Theaterdirektoren sozusagen auf die Prominenz des Komikers gesetzt. Aber hat immer wieder versucht, aus dieser Schablone, aus diesem Klischee auszubrechen. Und es gibt zwei fulminante Figuren, die er mehrfach interpretiert hat. Das ist einmal der Wehrhahn in Hauptmanns Biberpelz. Den hat er 4 oder 5 Mal gespielt und ihn immer weiter verfeinert. Und es gibt eine große Altersrolle, die ihn sozusagen auch als Charakterdarsteller nochmal berühmt gemacht hat. Das ist 1960 die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Rudolf Nölte in der Darstellung des Heinrich Krull in der Komödie von Karl Sternheim. Und später dann gibt es nochmal einen fulminanten Ausreißer, möchte ich jetzt ein bisschen verfälschend sagen. Das ist die Rolle des Altenstein in der Uraufführung von Dürrenmatts Physiker am Schauspielhaus in Zürich. Das ist die Summe des schauspielerischen Vermögens von Lingen, das in dieser Rolle aufgehoben ist. Wir kennen Aufzeichnungen davon und es gibt auch eine Schallplattenaufnahme, sodass man das nachvollziehen kann, welches Interpretationsvermögen Lingen in diese Rolle gelegt hat.
Da darf ich vielleicht noch hinzufügen, da man ja heute alles übers Netz bekommen kann. Sie können einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem von Ihnen eben erwähnten Einstein in Dürrenmatts Physikern im Netz mal suchen. Sie finden ihn und ich kann Ihnen nur sagen, man kriegt eine Gänsehaut. Es ist so großartig in diesen, ich glaube, es sind nur anderthalb Minuten, die man da zu sehen bekommt. Es ist unglaublich. Wir haben jetzt große Sprünge gemacht, den Mackie-Messer aber erwähnt. Berlin ist da, die 30er Jahre in Berlin. Lingen wird zu einem, der, es wirkt so auch in Ihrem Buch teilweise, fast getrieben arbeitet. Der arbeitet ununterbrochen, feilt an seinen eigenen Mitteln, arbeitet ganz viel im Film und es kommt etwas Wichtiges hinzu, was ihn, ich weiß nicht, zum politischen Menschen zwangsweise macht, oder war er das vielleicht schon? Er hat ja, vielleicht können Sie das ganz kurz nochmal erklären, er war verheiratet mit Marianne Zoff und Marianne Zoff war die geschiedene Frau Brecht. Sie hieß Marianne Brecht. Brecht und Marianne Zoff hatten eine gemeinsame Tochter, die später als Hanne Hiob ganz berühmt wurde. Und Lingen hat Marianne Zoff geheiratet. Die Brecht-Ehe war nur ganz kurz. Lingen hat gesagt, aber unsere Ehe hat ein Leben lang gehalten. Und er hat eine Jüdin geheiratet, was dann mit den Gesetzen 1935, mit den Rassengesetzen der Nazis, natürlich zu einer ganz schwierigen Konstellation wurde. Und er hat sich da als ein ganz menschlicher, aufrechter, liebevoller Mensch auch erwiesen. Ich glaube, viele wissen das gar nicht so genau.
Das ist sicherlich richtig, was Sie sagen. Man kann vielleicht hinzufügen, dass es nicht erst mit den sogenannten Rassegesetzen 1935 mit der Bedrückung der Familie begonnen hat, sondern eigentlich mit dem Machtantritt der Nazis. Denn die Beziehung zu Brecht, der inzwischen ausgewandert war, die blieb ja bestehen. Also man wusste natürlich von NS-Seite genau, wie es sich verhielt. Man kann das sehr genau erkennen. Es gibt eine gegenläufige Bewegung ab 1933. Lingen dreht wie ein Verrückter Filme. Er ist praktisch, es gibt wenig Privatleben in der Zeit. Er tritt auch noch am Theater auf. Und er versucht zur selben Zeit, sein Privatleben immer mehr unter der Decke zu halten. Also man kann das sehr schön sehen an einer Home Story, die 1934 entstehen soll in Berlin-Zehlendorf. Die wird inszeniert, dass der Journalist, der zu Lingens nach Hause kommt, mit dem Diener, mit der schon sehr populären Dienerfigur Lingens aus den Filmen konfrontiert wird. Also es wird so getan, als ob Herr Lingen gar nicht zu Hause ist und nur der Diener Auskünfte gibt.
Und Lingen spielt diesen Diener.
Und Lingen spielt dies, das ist auf Fotos sehr schön dokumentiert. Er spricht beispielsweise nicht über seine Frau, die ja aus NS-Perspektive sogenannte Halbjüdin gewesen ist. Also man kann sehr schön erkennen, wie auch dort eine absolute Kontrolle über das Privatleben angestrebt wird, bei gleichzeitig zunehmender, vollständiger oder totaler Anwesenheit auf den Bühnen und vor allen Dingen auf den Kinoleinwänden. Und diese Anwesenheit, diese Popularität, die hat ihn vermutlich sehr geschützt, ihn und seine Familie.
Warum hat er sich aber vorher auch schon so sehr zurückgenommen? Er wollte die Figur sein, die künstlerische Figur in seinem Privatleben ganz und gar, das hat er auch später noch nach 45 gemacht, ganz raushalten. Wo glauben Sie, was liegt in seinem Charakter, um sich so darzustellen? Heutzutage ist man ja doch dermaßen exhibitionistisch und auch früher war man es, glaube ich, schon mehr, gerade Schauspieler haben sich nach außen dargestellt. Was war das in seinem Naturell, was dazu geführt hat?
Wir nehmen an, dass zu dem eher stillen Charakter dieses Mannes, der eben einfach so da war, die Zeit zwischen 1933 und 1945 noch mal zu einer Verschärfung geführt hat. Also wenn man sich ansieht, was er alles getan hat, um die Familie zu schützen, was er getan hat, um selber nicht aufzufallen, obwohl er ständig präsent war, was er getan hat, um Kollegen und Kolleginnen zu unterstützen und ihnen auch anderen Beistand zu gewähren, dann kann man eigentlich in der Summe sagen, er hat so viel erlebt bis 1945, dass ihn das danach zu einem Schweiger, zu einem Menschen, der die Vergangenheit verschwiegen hat, gemacht hat. Alles Weitere wäre sicherlich eine Angelegenheit für einen Psychologen.
Also er war wirklich ein sehr, sehr honoriger Mensch, der auch all diese Dinge, die Hilfe auch später nach 45, die Exilanten, die zurückkamen, gewährt hat. Er hat das nie publik gemacht, großartig, hat es in aller Stille gemacht. Also eine, ja, auch irgendwo eine deutsche Figur, die sehr erfreuliche Seiten noch, finde ich, zeigt. Das finde ich sehr schön. Ich würde ganz gerne, Sie sehen, die Zeit rennt so, Fragen über Fragen gäbe es noch, von Ihnen aber gerne wissen. Sie beide haben gemeinsam an diesem Buch gearbeitet. Zwei Autoren, nicht zum ersten Mal, habe ich ganz am Anfang gesagt, an einem Buch. Wie darf man sich das vorstellen? Denn ich habe beim Lesen nicht gemerkt, das hat der Aurich gemacht, das hat der Jakobsen gemacht. Das Buch hat einen sehr schönen Fluss. Wie haben Sie gearbeitet als Autoren?
Sie dürfen nicht vergessen, das Buch hat ja auch noch ein Lektorat durchlaufen. Das möchte ich einfach für den Verlag auch so nennen. Nein, es kommt sicherlich etwas zusammen, dass wir inzwischen auf eine etwa gut 15-jährige Zusammenarbeit zurückblicken können. Das bedeutet nicht immer, dass wir zusammen Texte schreiben, aber wir erarbeiten sehr viele Projekte bei uns in der deutschen Kinemathek zusammen. Und ich glaube, das lässt uns in vielen Dingen in eine ähnliche Richtung denken und schließt allerdings auch nicht aus, dass aus unterschiedlichen Positionen dann doch noch vielleicht was Vernünftiges wird durch sehr intensive Diskussionen. Wir sind Kollegen, die täglich miteinander zu tun haben. Also wir sind nicht Autoren, die sich mal treffen für ein halbes Jahr, sondern das ist eine Kontinuität und ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeit dadurch erleichtert wird.
Vielleicht darf ich noch eins sagen. Ich habe mir immer überlegt, was hätte Lingens neben der schon erwähnten Einstein-Rolle in den Physikern, was hätte eine ganz große Altersrolle sein können? Ich hoffe, Sie erschrecken jetzt nicht als die Autorin, die sich sehr genau mit der Biografie beschäftigt hat. Beckett, Warten auf Godot, eine der beiden Figuren, habe ich seit Jahren immer auch innerlich mit Theo Lingen besetzt. Finden Sie es ganz absurd?
Nein, das finde ich nicht absurd. Ich würde bei Beckett eher noch auf ein anderes Stück kommen, nämlich Krapps Last Tape von Martin Held, ja so kongenial am Schillertheater zum Beispiel gespielt. Auch ein Schauspieler, der in jenen Jahren ein bisschen unterschätzt war in seinen Möglichkeiten und der plötzlich durch die Inszenierung und Regiekunst Beckets etwas zeigte, was man bei ihm gar nicht vermutet hat. Das könnte ich mir bei Lingen auch gut vorstellen, der für sich selber reklamiert hat, gerne den Lear einmal spielen zu wollen als die große Altersrolle. Aber das ist, glaube ich, auch ein klassischer Schauspielerwunsch.
Ja, glaube ich. Den kenne ich auch von vielen Schauspielern. Rolf Aurich, Wolfgang Jakobsen, Theo Lingen, das Spiel mit der Maske. Dazu muss ich noch sagen, das ist ganz wichtig. In diesem Buch sind ganz, ganz viele bisher noch unveröffentlichte Fotos, wo Sie diese wirklich so spannende Figur, die wir vielleicht viele von uns sehr einseitig bisher gesehen haben, auf ganz neue Weise nochmal erleben. Ich danke, dass Sie beide hier auf dem blauen Sofa waren und wünsche dem Buch sehr viel Erfolg und sehr viele Interessenten. Herzlichen Dank, Herr Aurich. Herzlichen Dank, Herr Jakobsen.
Danke Ihnen, Frau Kuhlmann.